und Friede von dem, der da ist und der auch schon da war und der da kommt. Amen. Die heutige Predigt hat einen Arbeitstitel erhalten. Der Arbeitstitel: Alles wird neu. Wir werden das nachher entdecken, wenn wir den Predigttext hören. Aber bevor wir diesen Predigttext hören, einige einleitende Worte. Als ich das letzte Mal hier predigen durfte im Juli, da habe ich von dem ganz besonderen Fischzug des Petrus erzählt. Wir erinnern uns vielleicht, er wurde damals überwältigt von dem, was er zu Beginn seiner Jüngerschaft mit Jesus erlebt hat. Und er wurde anschließend zu dem Nachfolger Jesu. Denn Jesus erzählte ihm und natürlich allen Menschen, die mit ihm unterwegs waren, vom Reich Gottes. Und von diesem Reich Gottes werden wir heute intensiver hören. Denn die Predigt beschäftigt sich mit dem Himmelreich. Und so ist auch dieser Arbeitstitel entstanden: Ich mache alles neu. Wie wünschen wir uns das? Ich mache alles neu, wenn wir in unsere krisengeschüttelte Welt schauen. Wir spüren doch mittlerweile förmlich, dass es nicht so ganz gut bestellt ist um unsere Welt. Auf der einen Seite erleben wir den Raubbau von Ressourcen, egal ob das Bodenschätze betrifft, Regenwald, ob es überdurchschnittlicher Wasserverbrauch ist oder Machtmissbrauch durch die Regierenden, daraus folgende Kriege, die allgegenwärtige Angst vorm Klimawandel, Misstrauen, Panikmache, Verunsicherung. Gefühlt war es doch nie schlimmer als heute. Und weil das eben so viele Menschen so erleben, auch in unseren Tagen. Deshalb gibt es mittlerweile solche Bewegungen wie Fridays for Future oder die, die sich die letzte Generation nennen. Es ist nicht meine Aufgabe, hier über deren Verhaltensweisen zu urteilen, sondern es will nur deutlich machen, dass dieses Endzeitbewusstsein in der normalen Bevölkerung angekommen ist. Aber wir, die wir uns auskennen in der Bibel, wir wissen ja, dass es so kommen muss. Die ganze Welt, die ganze Kreatur sehnt sich doch nach Heil und nach Erlösung. Und nun erleben wir, dass viele Menschen meinen, diesen Zustand des Heilwerdens auf dieser Welt und in dieser Welt durch ihre eigenen Anstrengungen erreichen zu können und zu wollen und versuchen, das umzusetzen, ob es nun sinnvoll ist oder nicht. Aber bedenken wir, die Welt wird von Menschen regiert. Menschen, die grundsätzlich auf ihren eigenen Vorteil ausgerichtet sind oder mit einem Bibelwort ausgedrückt: Sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wenn wir da genau hinhören, dann steckt da drin das letztlich vernichtende Urteil über den von Gott abgefallenen Menschen. Und das, was wir in der Welt sehen, das ist die unabänderliche Folge dieses Handelns. Und solange die Menschen die Verantwortung dafür tragen, wird sich auch nichts Grundlegendes daran ändern, auch wenn sich manche noch so anstrengen und bemühen. Und jetzt wird aus dem Arbeitstitel die eigentliche Überschrift dieser Predigt. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Gott wird es sein, der zu seiner Zeit alles neu macht und nicht der Mensch. Wir wollen hören, was der Predigttext heute dazu sagt. Den finden wir bei Jesaja im Kapitel 29 von Vers 17 an.
Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen, und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn. Und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem heiligen Israel. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein. Und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Hause Jakob: Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden, die Werke meiner Hände, ihre Kinder, in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen, sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen, und die, welche murren, werden sich belehren lassen.
Zusagen, die in Jesaja stehen, alttestamentlicher Prophet. Der Predigtext stammt eben aus diesem ersten Teil des Jesaja und wird von Bibelwissenschaftlern auf die Zeit von ca. 740 bis 711 vor Christus datiert. Und weil in unserem Predigtext ja vom Libanon die Rede ist, wollte ich mal herausfinden, wie es dort zu dieser Zeit ausgesehen haben könnte. Aber leider waren die Infos aus dem World Wide Web nicht ganz so ergiebig. Mir ist bekannt, dass König Salomo, der im 10. Jahrhundert vor Christus, also rund 300 Jahre früher, lebte, für den Bau des Tempels auf die sagenhaften Zedern des Libanon zurückgreifen konnte. Also muss es dort früher reichlich gute Bäume gegeben haben. Weiterhin habe ich herausgefunden, dass der Libanon zu der Zeit unseres Predigttextes zum Assyrischen Reich gehörte. Und irgendwo da in diesen Ausführungen des World Wide Web war auch zu lesen, dass es viel Raubbau gab und die Bäume, die dort einmal standen, für Haus- und Schiffbau verwendet wurden. Und vielleicht war es eben so, dass zu der Zeit Jesajas diese Gegend sehr unfruchtbar und mittlerweile abgeholzt war. Deshalb können wir annehmen, dass sich die Aussagen von Jesaja auf eine Zeit bezieht, die einmal kommen sollte. Wir blicken ein bisschen weiter im Süden auf das heutige Staatsgebiet Israels. Das ist, wie gesagt, ja nur klein wenig südlich vom Libanon. Und dort ist es erst mit der dauerhaften Wiederbesiedlung des genannten Landstrichs durch die Israelis, durch die Juden gelungen, das Land wieder fruchtbar zu machen. Wenn man heute durch Israel reist, dann sieht man sehr wohl, dass dort trotz wenig Regen vieles wächst und gedeiht. Und vielleicht ist es ja auch dadurch zu erklären, dass Gott eben seine Zusagen einhält. Aber für das rechte Verständnis unseres Predigttextes ist es auch wichtig und unabdingbar, mal in die Verse davor zu blicken. Denn kurz vor unserem Text, den wir gerade gehört haben und der so viel Gutes verheißt, wird Israel Gericht angekündigt. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Wir hören mal kurz rein, was nur wenige Verse vorher steht. Weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern ist und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit der Weisen vergehe und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen müsse. Haben wir es rausgehört? Gott beklagt sich. Gott beklagt sich. Er prangert zwar keine augenscheinliche, aber innere Gottlosigkeit an. Gott sieht das Herz an. Ja, es werden noch Gottesdienste gefeiert, aber das Volk ist gar nicht mehr mit dem Herz dabei. Vielmehr geht es jedem nur um sich selbst. Und Gottlosigkeit führt im Laufe der Geschichte mit dieser Welt immer wieder zu Gerichtshandlungen Gottes. Und was Gott in diesem Fall seinem Volk ankündigt, das lesen wir am Anfang des Kapitels 29. Immer noch das gleiche Kapitel, ganz am Anfang. Dort sagt schon Gott seinem Volk, was passieren wird. Denn ich will dich belagern ringsumher und will dich einschließen mit Bollwerk und will Welle um dich aufschütten lassen. Dann sollst du erniedrigt werden von der Erde her reden aus dem Staube, mit deiner Rede murmeln, dass deine Stimme sei wie die eines Totengeistes. Und deine Rede wispert aus dem Staube. Aber die Menge deiner Feinde soll werden wie feiner Staub und die Menge der Tyrannen wie wehende Spreu. Und plötzlich, im Nu wird's geschehen, vom Herrn Zebaoth wirst du heimgesucht werden, mit Wetter und Erdbeben, mit großem Donner und Wirbelsturm und Ungewitter und mit Flammen eines verzehrenden Feuers. Und wie ein Traum, wie ein Nachtgesicht, so soll die Menge aller Völker sein, die gegen dich kämpfen, mit ihrem ganzen Heer und Bollwerk und dich ängstigen. Und am Ende dieser Gerichtsandrohung, da stand dann die Wegführung nach Babylon. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung. Jetzt gehen wir mal von Jesaja hin und blicken mal auf Johannes den Täufer. Das mag jetzt vielleicht etwas seltsam erscheinen, aber im Grunde finden wir eine ähnliche Situation vor wie damals bei Jesaja. Denn auch zu Zeiten des Täufers war sich das Volk seiner Eigenschaft als Gottesvolk bewusst. Was sollte schon passieren? Ist in diese trügerische Sicht der Dinge auf die tatsächlich bevorstehenden Ereignisse poltert auch Johannes recht ordentlich los. Vielleicht haben wir es im Ohr. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Seht zu und bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus Steinen Kindern erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt und jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, der wird abgeholzt und ins Feuer geworfen. Und so fragte die Menge, was sollen wir denn tun? Aber er antwortete und sprach, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Wer Speise hat, tue ebenso. Und so kamen auch die Zöllner und wollten sich taufen lassen und sprachen sie ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, fordert eben nicht mehr, als vorgeschrieben ist. Und auch die Soldaten fragten und sprachen, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Was macht Johannes hier eigentlich? Will er Weltverbesserer werden? Glaube ich nicht. Ich denke eher, dass Johannes sich bewusst war, dass gelebte Ungerechtigkeit den Zorn Gottes heraufbeschwört. Und deshalb fordert er seine Zuhörer auf, ihr Leben zu ändern. Das, was wie vordergründige Verhaltensweisen aussieht, ist in Wirklichkeit viel mehr. Johannes predigt denen, die ihn fragen, Demut. Er predigt ihnen den Blick von sich selbst und eigenen Forderungen wegzunehmen, sondern auf Gott zu schauen. Denn es ist nicht selbstverständlich, alles, was wir haben dürfen, ist von Gott geschenkt. Mir ist an der Stelle einfach mal wieder eingefallen, wie so im Frühjahr so manche Gehaltsforderungen abliefen, so von so einem Verkehrsunternehmen, was mit dem wozu gar nichts zu tun hat. Selbst wenn man 10% Gehaltserhöhung angeboten kriegt, dann doch noch immer mehr und mehr fordern, ist weit weg von Demut. Und daran sehen wir eben, wie weit weg auch wir heute sind, anzuerkennen, demütig anzuerkennen, dass die Dinge, die wir haben, von Gott sind. Und wenn wir Gott gegenüber demütig sind, dann führt das eben auch dazu, dass wir Gott die Ehre geben. Und solche Handlungsanweisungen für das Zusammenleben, die finden wir auch in den Briefen, zum Beispiel die Paulus an die Philipper schreibt. Da fordert er uns auch auf, kommt einander mit Ehrerbietung zuvor. Und an jeder sehe eben nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ein Stück Verhaltensregel. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Predigttext, zu Jesaja. Nach diesen Gerichtsworten, die ich vorgelesen habe, die uns eben halt bis zu Johannes und darüber hinaus geführt haben, dann kommt schon diese Zusage, die wir im Predigttext gehört haben. Es kommt die Zeit, da werden die Menschen wieder erwachen aus geistlicher Blindheit und die Worte des Buches der Offenbarung Gottes verstehen. Es kommt die Zeit, dass Ohren, die für Gottes Wort verschlossen waren, sich wieder dafür öffnen. Es kommt die Zeit, in der Menschen trotz Armut Freude am Herrn haben. Vielleicht haben wir es im Ohr und auch in unserer Erinnerung, wenn wir von der Rückführung des Volkes Israel hören und lesen, als die Gefangenschaft dann vorbei war, als die Juden letztendlich in ihr Land zurück durften, da hat sich vieles von diesen Prophezeiungen erfüllt. Aber diese Prophezeiungen des Jesaja, die weisen eben weit über das damalige Geschehen hinaus. Wir hören nochmal die uns irgendwie vertraut klingenden Worte aus den Versen 18 und 19. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn. Und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Jetzt bemühen wir gemeinsam nochmal Johannes den Täufer, als er im Gefängnis saß und er daran zweifelte, ob nun Jesus tatsächlich der versprochene Messias sei, schickt er seine Nachfolger zu Jesus, um ihn direkt zu fragen, bist du es oder müssen wir auf einen anderen warten? Und wissen wir, was Jesus als Antwort gab? Geht, sagt Jesus, und berichtet Johannes, was ihr seht. Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen und Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Diese Eigenschaften, die hier bei Jesaja anklingen und durch Jesus greifbare Realität für die damaligen Zeitgenossen wurde, das sind die Zeichen des Messias. Und deswegen bekommt dieser Jesaja-Text, so alt er auch ist, eine Bedeutung für uns heute. Und auch hier denke ich, dass die Gerichtsworte, die Jesaja damals an sein Volk richtete, weit über das Geschehen, über das damalige Geschehen hinausreichen. Kommen uns doch die Inhalte einiger Verse von vorhin so seltsam vertraut vor in unserer Zeit. Zum Beispiel Vers 14, darum will ich hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen müsse. Schauen wir uns doch um in unserer heutigen Zeit, dann gewinnen wir doch immer mehr den Eindruck, dass die vermeintlich Klugen unserer Zeit eine Fehlentscheidung an die andere reihen. Wie viel solchen Unverstandes erkennen wir zum Beispiel auch in der heutigen Politik? Oder ein zweiter Blick. Oder im Nu wird's geschehen, vom Herrn Zebaoth wirst du heimgesucht werden mit Wetter und Erdbeben, großen Donner, Wirbel, Sturm und Ungewitter. Was bestimmt uns heute so oft? Die Angst um das Klima, die Erderwärmung, zunehmende Stürme, Unwetter. Wir haben es immer wieder fast jeden Tag in den Nachrichten, dass irgendwo ein Unwetter ist und auf der anderen Seite der Welt brennen die Wälder. Ich denke, da sind wir ganz, ganz vorne mit dabei. Und vielleicht könnte es eben sein, dass es nicht nur an menschlichem Verhalten liegt. Denn ich glaube nicht, dass wir Menschen all das so heilen können, was mittlerweile aus den Fugen geraten ist. Aber im Umkehrschluss ist es eben nicht egal, wie ich mich gegenüber der Schöpfung und meinen Mitmenschen verhalte. Vielmehr würden die Menschen, wenn sie denn alle unserem Gott die Ehre geben würden, sehr dazu beitragen, dass diese angekündigte Prophezeiung, die wir gehört haben im Predigttext, greifbar wird. Noch sieht die Realität völlig anders aus. Tyrannen gibt es mehr denn je, aber die Gottlosigkeit auch. Trotz aller Bemühungen steigt die Umweltbelastung, aber die Gottlosigkeit in der Welt nimmt auch zu. Am Ende muss ich die Menschheit in ihrer Gesamtheit eingestehen, dass sie diesen vorhergesagten Zustand, ich mache alles neu, nicht erreichen wird. Und zum Schluss möchte ich den Bogen noch ein bisschen weiter spannen als bisher. Wir erinnern uns, ich habe die Predigt mit dem Verweis auf Petrus aus meiner letzten Predigt begonnen. Ich habe das deswegen getan, weil Petrus als erster die Heiligkeit, die gegenwärtige Gottheit erkannt hat in Jesus Christus. Der Mensch Jesus war die menschgewordene Gegenwart Gottes. Er erzählte von dem, was einmal sein wird. Er malte aus, wie es sein wird, wenn Gott einmal sein Reich für alle sichtbar aufrichten wird. Aber das Reich Gottes beginnt in jedem Einzelnen. Das Reich Gottes beginnt in dir und mir. Nämlich dann, wenn Jesus, der die Erlösung der ganzen Welt bezahlt hat, auch dein und mein Erlöser sein darf. Und wenn Jesus, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, auch dein und mein Herr sein darf. Dann erleben wir im Kleinen, was im Großen noch aussteht, von dem Jesaja hier schreibt. Dann erleben wir vielleicht die Umkehr so mancher Verhältnisse und Werte, in denen wir leben. Wir werden Zusammenhänge mit dem Herzen hören und verstehen, die uns bisher völlig verschlossen und verborgen waren, für die wir taub waren. Wir werden Durchblick bekommen mitten in Dunkelheiten. Wir werden Dinge sehen, für die wir bislang blind waren. Und wenn Menschen uns verachten und unsere Armut und Mangel sehen, wird Gott selber uns mehr und mehr Freude schenken. Eine Freude, die eben nicht zu bremsen ist. Dann werden wir sehen, was Gott in uns tut. Es werden sich so manche Ansichten einer Korrektur erfahren lassen müssen. Wo vielleicht viele meckern und murren und rebellieren und aufbegehren, werden wir vielleicht Schritt für Schritt erkennen, dass Gott alles zum Ziel bringt. Und am Ende der Zeiten, da wird Jesus wiederkommen und mit denen, die an ihn geglaubt haben, sein Reich aufrichten. Und dann wird sich eben auch diese letzte Prophezeiung erfüllen, die Israel betrifft. Denn vor Jesus, der nach seiner Abstammung Herr Jude war, da werden sich einmal alle Knie beugen müssen, um ihm die Ehre zu erweisen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.